hast Platz. Ja, Daniel, wer bist du und was machst du, wenn du nicht gerade bei uns da im Inside-Gottesdienst einen Input machst?
Yes, genau. Danke, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Daniel, ich komme aus Basel, ich studiere dort Theologie mit dem Jonas, der übrigens in ein paar Monaten hierher kommen sollte. Genau, ist ein guter Freund von mir, passt bitte gut auf ihn auf und ihr habt von mir die Erlaubnis, ihn richtig zu nerven. Sagt einfach immer, wenn er wütend wird oder so, Daniel hat es uns erlaubt. Genau, jetzt habe ich noch ein halbes Jahr vor mir mit dem Studium und dann werde ich noch doktorieren, auch wieder Jonas, das wird mega cool. Und bin nebenbei noch Jugendleiter in meiner Gemeinde, das mache ich auch sehr gerne. Und bisschen Sport, bisschen zu wenig momentan, egal. Jugendleiter und Studium, genau, okay. Genau.
Ja. Mega cool, das klingt nach einem spannenden Leben. Ich bin froh, musst du doktorieren und nicht ich. Aber umso schöner dürfen wir dich heute da haben. Hey, und das Jahr 2025 ist jetzt schon einen Monat alt. Was hast du mit Gott erlebt? Was ist dein Highlight vom 2025 mit Gott?
Ja, das ist genau. Das ist jetzt nur ein Monat, aus dem ich schöpfen kann. Aber eine Sache, die ich voll cool fand, und das passt jetzt überhaupt nicht zum ich werde bald doktorieren. Ich habe vor 2 Wochen komplett eine Prüfung verhauen, aber so richtig, also mit einer 3. Das war mega blöd, weil die hätte ich eigentlich bestehen müssen. Und das hat einiges in meinem Leben ins Rollen gebracht, weil ich mir auch, mir ist aufgefallen, meine Arbeitsmentalität, die ist nicht so ganz richtig. Und mir ist auch aufgefallen, dass Nachfolge auch sich in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit erledige, zeigt. Auch wenn ich es nicht fühle in dem Sinne. Und ich fand es mega deep und das hat einfach viel ins Rollen gebracht. Ich will jetzt nicht zu ausführlich werden, aber ich bin mega froh über die Erkenntnis und ich bin mega gespannt, wie ich jetzt in Zukunft an so Dinge auch rangehen werde, so an Prüfungsvorbereitungen und so. Weil ich will auch da Gott nachfolgen. Ja, auch wenn es nicht so romantisch klingt. Oder so.
Hey, wie wir jetzt gerade gesungen haben, oder?
Ja,
haben
exakt.
Genau das jetzt eigentlich gerade gesungen.
Exakt, das meine ich.
Und es ist cool zu wissen, dass auch du eine Prüfung verhaust, obwohl du willst doktorieren.
Ja, okay.
Und ich wünsche dir Gottes Segen fürs Doktorieren in dem Fall. Und jetzt freue ich mich zu hören, was du uns erzählen hast.
Ah, ja, okay. Ich dachte, es gibt noch irgendeinen Programmpunkt. Genau. Genau, dann hole ich kurz mein Zeug.
Schon gut, ich kann auch noch ein bisschen überbrücken. Ich weiß nee, zwar
gut,
nicht.
Gut.
Ja, nein, schau, jetzt kommt perfekt.
Alles gut. So.
Wunderbar, dann überlasse ich dir die Bühne.
Danke dir. So, heute, wie wir schon gehört haben, wird es ums Thema gehen, was ist dein Gottesbild? Kannst dir mal die Frage ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich mache kurz die Stoppuhr an, damit ich auch nicht zu viel laber. So, was ist dein Gottesbild? Ich finde, das ist eine, wie du gesagt hast, mega individuelle Frage. Wie würdest du diese Frage beantworten? Für alle super Bibelkenner wollte ich gerade am Anfang kurz sagen, wenn ihr jetzt denkt, halt, stopp, das ist eine Trickfrage. 1 der 10 Gebote sagt doch, du sollst dir kein Abbild machen von Gott. Das heißt, ich habe gar kein Gottesbild. Darum soll es heute nicht gehen. Um das, was es eigentlich in dem Vers dort geht. Was ich meine ist, wenn du betest, wenn du in der Bibel liest, wenn du an Gott denkst, was denkst du dann? Wenn du betest, wie begegnest du Gott? Also die einen, die begegnen Gott wie einen liebenden Vater. Sie kommen zu ihm und wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich brauche keine Angst vor ihm zu haben, ich liebe ihn, ich liebe Gott. Ist das dein Gottesbild? Das ist nämlich gar nicht selbstverständlich. Es gibt auch Menschen, die denken von Gott nur als einen strengen Richter. Ein Gott, der richtet. Ein gerechter Gott. Der kennt jede einzelne meiner Sünden. Und das macht ihn aus. Das heißt, wenn ich vor ihn komme, wenn ich bete, dann kann ich gar nicht anders, als mit einem schlechten Gewissen vor ihn zu kommen. Das ist dann das Gottesbild. Oder manche sagen auch, Gott ist Energie. Gott ist im Kosmos. Er ist überall und doch nirgendwo. Yin und Yang, wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Vielleicht ist das dein Gottesbild. Oder du denkst, Gott ist ein Typ irgendwo da oben im Himmel, der hat vielleicht die Erde und die Welt erschaffen, aber mein Leben und das Schicksal der Menschheit interessiert ihn überhaupt nicht. Der hat uns einfach erschaffen und jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Vielleicht ist das dein Gottesbild. Ich finde, manchmal sind wir nehmen gewisse Dinge viel zu selbstverständlich. Zum Beispiel, was das Gottesbild angeht. Also so denke ich manchmal, jeder, der in die Kirche geht, der hat genau das richtige Gottesbild. Da muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Alle denken, Gott ist ein liebender Vater, Punkt. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Wenn ich manchmal mit meinen Jugendlichen rede, dann bin ich manchmal schockiert, was für ein Gottesbild die haben. Oder vielleicht denkst du sogar, Gott kann nicht allmächtig und gut gleichzeitig sein. Habe ich schon öfters gehört. Vielleicht denkst du, wenn Gott allmächtig wäre, dann wird er doch was gegen das Unrecht in dieser Welt tun. Und weil er das eben nicht tut, weil es ja so viel Unrecht gibt, kann er nicht gut sein. Oder du sagst, doch, er ist gut, er wird ja gern was dagegen machen, aber er ist halt nicht allmächtig. Deswegen ist er einfach gut. Nur mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Übrigens, da werde ich jetzt nicht genau drauf eingehen, aber wir können gern später noch drüber diskutieren. Ich finde es mega nice. Oft ist es ja bei Jugendabenden so, dass man während dem Gottesdienst nur über Gott spricht und danach über alles außer über Gott. Aber wir können mega gern auch nachher noch drüber diskutieren. Ich habe da mega Freude dran. Genau. Was ist dein Gottesbild? Was ist dein Gottesbild? Ich habe letztens mal so durch YouTube Shorts gescrollt und ja, I confess, ich schaue YouTube Shorts und da bin ich auf ein mega krasses Video gestoßen von John Lennox. Vielleicht kennt ihr den. John Lennox ist ein mittlerweile pensionierter Professor für Mathematik in Oxford gewesen, jahrzehntelang. Mega schlauer Typ. Aber er war nicht nur ein Professor für Mathematik, er war auch ein Apologet. Für alle, die nicht wissen, was das ist, ein Apologet ist ein Christ, der den Glauben verteidigt. Eigentlich nicht mal mehr nur ein Christ, es gibt auch muslimische Apologeten, aber er ist ein christlicher Apologet. Das heißt, er geht auf Podiumsdiskussionen, er diskutiert mit schlauen Leuten, wie zum Beispiel Richard Dawkins, und battelt mit denen, verbal. Also richtig so diese intellektuellen Battles. Und verteidigt den christlichen Glauben. Und er saß da auf der Bühne, auf seinem Sessel, und er hat eine Geschichte erzählt. Ich erzähle euch die Geschichte mal kurz nach. Er hat gesagt, vor 56 Jahren habe ich mal ein wunderschönes Mädchen kennengelernt. Ich war damals auch ein Junge, auch noch jung. Und ich habe sie gesehen und ich habe mich sofort in sie verliebt. Und ich habe nur ein Ziel. Ich will sie heiraten. Also haben wir uns ein bisschen kennengelernt. Und ich bin dann zu ihr hingegangen eines Tages und habe ihr gesagt, Sally, also ihr Name ist Sally, Sally, ich will dich heiraten. Und ich habe dir sowas mitgebracht. Hat ein Geschenk hervorgeholt, schön eingepackt mit Geschenkpapier und einer kleinen Schleife. Hier, das ist mein Verlobungsgeschenk an dich. Und sie hat das Ding geöffnet und drin war ein Kochbuch. Ein Kochbuch, ja. Und hätte ihr gesagt, das ist mein Verlobungsgeschenk an dich. Und es hat eine kleine Bedingung. Öffne doch mal Seite 186. Gut, sie öffnet Seite 186. Rezept für einen Apfelkuchen. Ich liebe Apfelkuchen. Hat er gesagt, so, da siehst du alle Zutaten und ich sag dir mal was. Wenn du all diese Schritte einhältst, genau um den Gramm, genau das einhältst, wie viel Mehl und wie viel Zucker und wie viele Äpfel, und nicht nur das, sondern das ganze Kochbuch, dann werde ich dich in 40 Jahren heiraten. In 40 Jahren werde ich mich erbarmen über dich und du darfst mich heiraten. So, das war die Story. Und die Leute haben gelacht in dem Video und er war todernst, saß auf seinem Sessel und guckt sie an und sagt, wieso lacht ihr? Genau so denken Millionen Christen über Gott. Dass die Bibel ein Kochbuch ist, an das wir uns 40 Jahre halten und wenn wir es schaffen, wenn, was eh niemand kann, aber wenn, dann wird uns Gott irgendwann akzeptieren. Was für ein gnädiger Gott. Ich finde es eine mega heftige Story. Sie hat mich auch persönlich getroffen, weil auch ich früher ein ziemlich gestörtes Bild hatte von Gott. Ich bin christlich erzogen worden, wie viele hier in diesem Raum, habe den Glauben mitbekommen, jeden Sonntag in die Gemeinde, Kindergottesdienst. Und doch gab es über, ich würde sagen, so 2-3 Jahre, jeden Tag nur ein einziges Gebet, das ich gebetet hatte. Nur eins. Und dieses eine Gebet, das habe ich immer abends, als ich im Bett lag, gebetet. Und es war nur ein Satz, nicht mehr. Das war meine Beziehung mit Gott. Und das Gebet war folgendes. Gott, bitte vergib mir alles, was ich heute falsch gemacht habe. Amen. Das war meine Beziehung mit Gott. Warum habe ich das gebetet? Ich habe es nicht gebetet, weil mir leid tat, was ich getan habe. Ich habe es nicht gebetet, weil ich Gott geliebt habe. Ich habe es aus einer gewissen Angst heraus getan. Weil ich dachte, okay, ich habe nie an Gottes Existenz gezweifelt. Darum geht's nicht. Ich wusste immer, Gott gibt's bestimmt. Und meine Eltern haben mir erzählt, dass Jesus irgendwann wiederkommt. Oder ich könnte heute Nacht sterben. Und was mache ich dann? Weil ich wusste, ich lebe nicht wirklich mit Gott. Ich bin nicht errettet. okay, dann muss ich einfach jeden Abend kurz drum bitten, vergib mir meine Sünden. Und habe ich gedacht, jetzt kann ich beruhigt schlafen. Und für mehrere Jahre war das meine Gottesbeziehung. Das war mein Gottesbild. Vielleicht geht's dir ähnlich. Wie gesagt, ich glaube, wir nehmen gewisse Dinge zu selbstverständlich, wenn es um Leute geht, die christlich erzogen sind. Was ist dein Gottesbild? Wir wollen uns heute mal mit drei Charakteristika Gottes beschäftigen. Ich erhebe natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Gott ist ewig. Das heißt, ich könnte jahrelang hier oben stehen und ich wäre immer noch nicht fertig. Gott ist ewig. Und auch die Punkte, die ich jetzt nenne, kann ich selbstverständlich nicht vollkommen ausfüllen. Gott ist ewig. Aber wir wollen Gott etwas besser kennenlernen. Der erste Punkt ist, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Was heißt das? Dass Gott gnädig ist, ich würde es mal so erklären. Das heißt, dass Gott gut ist. Dass Gott gut ist zu dir. Dass er sogar besser ist zu dir, als du es verdient hättest. Gott ist besser zu dir, als du es verdient hättest. Gott ist gnädig. Und oft merken wir es gar nicht, dass er gnädig zu uns ist. Jesus hat mal was Spannendes gesagt. Er hat gesagt, denn er, also Gott, lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gott schenkt seinen Regen den Ungerechten genauso wie den Gerechten. Und seine Sonne lässt er aufgehen über den Bösen und über die Guten. Das heißt, dass Gott Gutes schenkt, davon bist du nicht wirklich abhängig. Du kennst dich vielleicht als einen guten Menschen bezeichnen, vielleicht als einen Bösen. Gott schenkt allen seine guten Gaben. Gott versorgt uns Menschen. Er sagt nicht, nur die, die Christen sind, haben meine Sonne verdient und kriegen Regen auf ihr Ackerfeld. Nein, alle. Und viele wissen es nicht mal. Der Atem in deinen Lungen, den hast du von Gott. Dass du überhaupt leben kannst, das ist ein Geschenk Gottes, jeden Tag, an dem du aufwachst. Es gibt sogar einen coolen Vers in der Bibel, im Buch Hiob, da steht, wenn er seinen Geist und seinen Odem zu sich zurückzöge, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch würde wieder zu Staub werden. Wenn Gott nur für einen Moment seinen Geist von dir nehmen würde, dann würdest du zu Staub zerfallen. Glaubst du das? Glaubst du das? Ich meine, das steht in der Bibel. Das ist ein cooles Fundament. Wenn er nur für einen Moment seinen Geist von uns nehmen würde, würden wir alle zu Staub zerfallen. Übrigens, Hiob redet hier nicht von Christen. So geht's allen Menschen. Wir alle sind zusammengehalten durch Gott. Gott schenkt das Leben. So gnädig ist Gott mit uns, dass er auch die, die ihn hassen, die, die in offener Rebellion gegenüber ihm leben, erhält, versorgt. Auch wenn sie es nicht wissen, auch wenn sie ihm nie dafür danken. Finde ich heftig. Der zweite Punkt ist, Gott liebt dich. Daniel. Ich bin doch christlich aufgewachsen. Schon tausendmal gehört, dass Gott mich liebt. Und genau da, das ist mir mega wichtig, das sage ich meinen Jugendlichen so oft. Ich feiere es voll, christlich erzogen zu werden. Natürlich sind keine Eltern perfekt, aber ja, erzieht eure Kinder christlich. Halleluja, so gut, mit dem christlichen Glauben aufzuwachsen. Aber eine Gefahr sehe ich ganz deutlich. Dass man sich gewöhnt an Dinge, an die man sich niemals gewöhnen sollte. Niemals. Niemals. Zum Beispiel daran, dass Gott uns liebt. Nie im Leben solltest du das hören und es sollte nichts mehr mit dir machen. Nie im Leben solltest du das glauben und einfach sagen, ja, Gott liebt mich, ich liebe ihn auch. Gegenseitigkeit, super. Nein. Gott liebt dich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einer Beziehung war oder verheiratet ist. Vielleicht könnt ihr euch noch zum ersten Mal erinnern, als eure Partnerin oder Partner schon zum ersten Mal zu euch gesagt hat, ich liebe dich. Wie hat sich das angefühlt? Wenn jetzt Gott das dir sagt, was macht das mit dir? Wenn es dich kalt lässt, dann stimmt was nicht. Auch wenn du es schon tausendmal gehört hast. Gott liebt dich. Es gibt einen ganz berühmten Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Den werden wir jetzt mal durchgehen. Da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt. Er hat sie nicht gehasst. Sie war ihm nicht egal. Er hat sie geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gab seinen einzigen Sohn. Wir könnten jetzt richtig tief in die Trinitätslehre einsteigen, weil vielleicht fragst du dich, Alter, was? Gott hat einen Sohn? Wie geht das denn? Ich habe da auch noch viele offene Fragen. Aber wir wissen, Gott hat seinen Sohn gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Benny, du hast 3 Kinder. Für wie viel Franken würdest du eins deiner Kinder verkaufen? Komm, ach, das ist jetzt langweilig. Komm, 10 Millionen Franken, Benny, 10 Millionen. Komm, den Simeon. Würdest du machen? 100 Millionen. Alter, du könntest dir so ein krasses Gemeindegebäude damit kaufen. 100 Milliarden Franken. Benny, jetzt stell dir jetzt mal, noch nicht antworten. Stell dir mal vor. Du hast diese ganze Menge vor dir. Jetzt in real, okay? Nicht ein Gedankenspiel. Du hast 100 Milliarden Franken vor dir, nur um Simeon zu verkaufen. Würdest du machen? Ja. Gut. Bestanden. Test bestanden. Simeon, alles gut. So tief geht die Liebe eines Vaters, dass er nicht für alles Geld in der Welt sein Kind verkaufen würde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Gott gab seinen Sohn für uns. Warum musste Jesus sterben? Das ist so eine ganz spannende Frage. Da habe ich auch noch viele offene Fragen. Ich glaube, bei all den Fragen, die ich habe, kann ich doch 2 Dinge ganz klar daraus rausziehen. Das erste ist, Gott sind unsere Sünden nicht egal. Dein Selbsthass, deine Wut, dein Neid, deine Eifersucht, deine Lügen, dein Stehlen, deine Süchte sind Gott nicht egal. Die nimmt er nicht auf die leichte Schulter. Er hat nicht einfach geschnipst und gesagt, alles vergeben. Er hat seinen Sohn gegeben, der für uns gestorben ist. Was auch immer das bedeutet, darum geht es jetzt erstmal nicht. Fakt ist, unsere Sünden sind ihm nicht egal. Und das Zweite ist, dass auch du ihm nicht egal bist. Weil wären einfach unsere Sünden ihm nicht egal, aber wir, dann hätte er uns einfach bestrafen können. Ewig in die Hölle werfen können und gut ist. Aber das hat er nicht getan. Er hat seinen Sohn geschickt, uns zur Rettung. Weil wir ihm nicht egal sind. Weil er uns liebt. So sehr hat Gott uns geliebt, dass sein Sohn abgeschlachtet wurde für uns. Der dritte Punkt, und der ist mir ganz besonders wichtig. Der ist, Gott will eine Beziehung mit dir haben. Gott will eine Beziehung mit dir. Ich finde es schon spannend, dass Gott die ersten Menschen in einem Garten erschaffen hat. In einem Garten. Er hätte sie doch in der Fabrik erschaffen können. Und sagen können, so, jetzt ran an die Arbeit. Auf geht's. Zack, zack. Zeit ist Geld. Auf geht's. Er hätte sie in einem Labor erschaffen können. Und vielleicht auch untersuchen, oh, wo sind ihre verdeckten Sünden? Wo sind sie? Wofür kann ich sie bestrafen? Ich durchforsche sie jetzt, dass sie, das ist der Sinn der Menschen. Aber er hat sie in einem Garten erschaffen. Wisst ihr, wofür ein Garten in der damaligen Kultur stand? Ein Garten war der Ort der Begegnung. Ein Ort der Gemeinschaft. Da waren noch keine Gemüsebeete oder so. Das war nicht ein Ort der Arbeit. Es war wirklich einfach ein Ort der Vergnügung. Man hatte Gemeinschaft. Man konnte miteinander reden, Zeit verbringen. Ohne Leistungsdruck. In einem Garten hat Gott uns Menschen erschaffen. Gott will dir mehr begegnen als du ihm. Glaubst du das? Wenn du es nicht glaubst, dann sage ich dir, Gott hat dich erschaffen, nicht du ihn. Und Gott hat dich zuerst geliebt. Vielleicht liebst du Gott noch gar nicht. Aber er liebt dich schon. Er hat dich schon geliebt, bevor dein Urgroßvater geboren wurde. Da hat er dich schon geliebt. Du, der du heute in diesem Sitz sitzt. Dich hat er geliebt. Du bist ihm nicht egal. Und jetzt kommen wir zu einer ganz wichtigen Frage. Ich finde es eine super Frage. Vielleicht fragst du dich jetzt, wenn Gott mich so sehr liebt, wie der Dude da vorne sagt, und wenn er so gnädig ist und unbedingt eine Beziehung mit mir haben will, wieso um alles in der Welt zeigt er sich mir denn nicht einfach? Wieso offenbart er sich mir nicht? Alter, ich sehe Gott weder, ich höre ihn nicht, ich erlebe ihn nicht, ich spüre ihn nicht. Ich höre nur irgendwelche Predigten von Leuten da vorne, aber mich persönlich geht es überhaupt nichts an. Wieso zeigt sich Gott mir nicht einfach? Ist eine berechtigte Frage. Wenn du dich das fragst, super, mach weiter so und lass dir von niemandem einreden, dass solche Fragen nicht erlaubt sind. Super. Werde frustriert, dass Gott dir nicht begegnet. Werde frustriert. Das heißt nämlich, dass du Gott begegnen willst. Sonst wäre es dir nämlich egal. Checkt ihr es. Wenn es dir egal wäre, dass Gott dir nicht begegnet, dann stimmt was nicht. Genau wie vorhin, wenn du nichts spürst, wenn es nichts mit dir macht, wenn du hörst, dass Gott dich liebt, dann stimmt was nicht. Also, die Frage. Wenn Gott so sehr eine Beziehung mit mir haben will, wenn er mich so sehr liebt, wieso begegnet er mir dann nicht? Das Coole ist, die Bibel liefert uns Antworten darauf. Und ich bin so froh, dass uns die Bibel eine Antwort darauf gibt, aus zwei Gründen. Erstens, Gott hat uns eine Antwort gegeben, wir müssen keine Theorien erfinden. Wir müssen nicht irgendwie schlau unseren Kopf anstrengen und versuchen, irgendwie eine Lösung auf dieses Problem zu finden. Nein, die Bibel gibt uns eine Antwort. Und das Zweite ist, mit dieser Antwort geht auch ein Versprechen einher. Und das Versprechen gebe nicht ich euch, sondern Gott höchstpersönlich hat uns allen dieses Versprechen gegeben. Das heißt, ich kann nach dieser Predigt einfach von der Bühne gehen und ich habe überhaupt keinen Druck auf mir. Auf mir lastet keine Last, weil ich habe euch das nicht versprochen. Gott hat es euch versprochen. Das heißt, es ist Gottes Aufgabe, es einzuhalten. Und was noch cooler ist, ist, dass Gott noch nie ein Versprechen nicht eingehalten hat. Gott hält seine Versprechen. Ich habe also keinen Druck. Mega nice. So macht's immer. Es ist immer einfacher zu predigen ohne Druck. Also was ist die Antwort auf die Frage? Was ist das Versprechen, das Gott uns allen gegeben hat? Die Antwort ist, Gott will gesucht werden. Gott will gesucht werden. Im Buch Amos, da hat Gott mal zu seinem Volk Israel ganz klar und deutlich gesagt, denn so spricht der Herr zum Hause Israel. Suchet mich, so werdet ihr leben. Suchet mich. Sucht mich. Befehl. Imperativ für alle Sprachbegeisterten. Imperativ. Suchet mich. Das sagt Gott heute zu dir. Such mich. Such mich. Bin ich dir wirklich wichtig? Willst du mir wirklich begegnen? Dann such mich. Sag nicht einfach, ich will Gott begegnen. Nein, such ihn. Such ihn. Mach dich auf die Suche nach ihm. Bete. Frag ihn, Gott, wo bist du? Fordere ihn vielleicht sogar heraus. Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Lies in der Bibel. Wisst ihr, es gibt so eine Art faules Zweifeln. Ich bin da oft drin gesteckt. Das sieht dann so aus, ich lag auf meinem Bett, bisschen depressiv und ich habe einfach über das Leben nachgedacht. Mir gedacht, oh Mann, mir geht's so schlecht. Und ich habe das Problem und ich weiß so vieles nicht. Und Gott, wo bist du? Und ach, ich bin einfach ein armer Tropf. Und dann habe ich so meinen Kopf erhoben und sehe dann mein ganzes Regal voller Bücher. Ich habe 95% davon nicht gelesen, ja? Das sieht einfach schlau aus. Coole Dekoration. Und ich denke mir so, warte mal, Zweifeln ist nicht das Problem. Nicht falsch verstehen. Aber ich liege hier einfach auf meinem Bett und ich mache gar nichts. Ich jammer nur über mein Leben rum, während hier ein Riesenschatz an Weisheit ist, an Wahrheit, an neuen Gedanken, an Christen, die diese Bücher geschrieben haben. Und ich mache einfach gar nichts. Ich jammer nur. Das Problem ist nicht das Jammern. Das Problem ist, was tust du während dem Jammern? Wie jammerst du? Sei kein fauler Zweifler. Sei kein fauler Zweifler. Sei ein suchender Zweifler, ein aktiver Zweifler. Aber nicht faul, weil das bringt gar nichts. Suche nach Gott. Wenn du an Gott zweifelst, suche ihn. Such ihn. Vielleicht fragst du dich jetzt immer noch, wieso macht es uns Gott nicht einfacher? Wieso erscheint er nicht einfach hier auf der Bühne? Warum muss ich eigentlich predigen? Warum erscheint uns Gott nicht hier und alle sehen ihn? Und dann können wir natürlich eine Beziehung mit ihm haben. Dann weiß ich, jetzt es gibt Gott. Cool. Let's go. Ich glaube, der Grund ist, und vielleicht verstehst du das jetzt nicht, aber behalte es dir mal im Hinterkopf und denk drüber nach. Aber der Grund ist, dass Gott uns als mündige Wesen wahrnimmt. Er bemuttert uns nicht im Sinne von, das sind alles kleine Kinder, die haben keine Ahnung. Gott nimmt uns als mündige Wesen wahr. Er hat uns zu seinem Ebenbild erschaffen. Ebenbild Gottes. Und deswegen zwingt er uns nicht in eine Beziehung rein. Er lässt uns die Wahl. Ich meine, er hat schon seinen Sohn gegeben für uns. Er hat alles gegeben. Sein Blut ist geflossen für dich. Was machst du? Was ist dein Schritt? Gottes Versprechen ist ganz klar. Gott wird sich von jedem Menschen finden lassen, der ihn sucht. In Jeremia 29, Vers 13 steht, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Von ganzem Herzen, nicht halbherzig. Von ganzem Herzen. Wie sehr willst du Gott begegnen? Wie sehr willst du wissen, ob es diesen Gott wirklich gibt? Ist es so eine Nebensächlichkeit? Ist der Glaube so eine Art Hobby für dich? Oder willst du es wirklich mit deinem ganzen Sein? Ich will Gott begegnen. Ich will diesen Gott kennenlernen. Ich will wissen, wer das ist. Diese ganze Predigt ist ein voller Erfolg, wenn du nur diesen einen Schritt begriffen hast. Suche Gott. Weil wir können 1000 Predigten darüber halten, wie Gott ist. Für dich bleibt es immer noch so eine Art hohle Information, wenn du ihn nicht selbst kennenlernst. Deswegen, wenn du aus dieser Predigt herausnimmst, ich will Gott suchen. Ich will ihn suchen. Dann ist das Ziel erreicht. Hammer. Mach das. Mach das. Lerne diesen liebenden, gnädigen Gott kennen. Und er wird sich dir zeigen. Das ist sein Versprechen. Nicht meins, nicht das vom Pastor Benny. Das ist Gottes Versprechen an uns. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Lasst uns doch beten. Himmlischer Vater, du siehst, dass wir Menschen oft so viele Fragen haben. Wir wissen so vieles nicht. Ich meine, ja, wir glauben an dich. Ja, wir glauben an dich, Gott. Aber wer bist du? Wer bist du? Was ist dein Charakter, Gott? Und wieso gibt es so viele Dinge in der Bibel, die wir nicht verstehen? Gott, begegne uns. Offenbare dich uns. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen dich kennenlernen, Gott. Wer bist du, Gott? Wer bist du? Herr, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du geschickt hast auf diese Welt, für uns. Danke, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben geschenkt kriegt von dir. Danke, dass du so gnädig bist mit uns und uns liebst, trotz unserer Fehler. Trotz unserer Sünden, Herr, du liebst uns trotzdem. Herr, wir bitten dich, offenbare dich uns. In Jesu Namen. Amen.